ich möchte mit euch, ich nehme mal das vereinnahmende Du für jeden. Sie können mich allerdings auch alle siezen, ich habe nichts dagegen. Also nein, ich meine, wir können wirklich per Du sein als Glaubensgeschwister. Die Frage ist, ob wir den Geist Gottes in irgendeiner Weise regulieren oder kontrollieren können. Ob wir ihn in den Griff kriegen, um es mal ganz schlicht zu sagen. Und das ist gerade beim Heiligen Geist nicht so einfach, denn Bibelleser wissen, Jesus sagt, der Geist ist wie der Wind, der weht, wo er will. Den Wind kann man ja auch nicht festhalten, so nach dem Motto, jetzt habe ich den Wind endlich im Griff. Wir können mit dem Wind zusammenarbeiten, aber wir können nicht den Wind bestimmen. Und so ähnlich ist das mit dem Geist Gottes auch. Der Geist Gottes ist nicht eigenwillig, sondern er ist Jesuswillig und auf Jesus konzentriert. Und Jesus ist auf den Vater konzentriert und deshalb sind wir immer bei der Trinität unterwegs, mit der Dreieinheit. Und viele sagen, ach, Heiliger Geist, ich bleibe bei Jesus. Dann sage ich, das geht nicht. Du kannst nicht sagen, ich bleibe bei Jesus, mit dem Heiligen Geist will ich nicht so viel zu tun haben. Und immer, ich rede zu diesem Thema verhältnismäßig viel und auch schon lange, habe mich viel damit befasst. Ich werde viele biografische Notizen mit einführen. Ich habe eine ganze Reihe Bücher dazu geschrieben, die habe ich heute Abend nicht mitgebracht, weil der Zug schon zu voll war und die zu schwer sind, sage ich mal so. Aber ich werde darauf nochmal hinweisen. Ein Buch, das nenne ich mal am Anfang, das heißt Geist Gottes, Quelle des Lebens. Das ist eigentlich ein Handbuch für Theologiestudierende, aber es ist auch für interessierte Gemeindemitglieder geschrieben. Geist Gottes, Quelle des Lebens, Grundlagen einer missionalen Pneumatologie, hört sich das dann schon wieder komplizierter an, also einer missionsorientierten Lehre vom Heiligen Geist. Warum habe ich dieses Buch damals geschrieben? Einmal war es eine Bitte von vielen Instituten, ich unterrichte auch Spiritualität an unterschiedlichen Ausbildungsstätten, theologischen Ausbildungsstätten. Und viele sagten, wir brauchen ein Buch. Es gibt so viel charismatische Erfahrungen in den sogenannten charismatischen Bewegungen, zu denen ich mich auch mitgehörig fühle. Aber es gibt auch sehr viel Wildwuchs darin. Also wo wir sagen, ja, also so wollen wir das auf keinen Fall. Das kann doch nicht Geist Gottes sein. Andererseits haben wir alle eine Sehnsucht, hoffe ich jedenfalls, nach einer Erfüllung mit dem Geist. Je mehr Geist uns erfüllt, umso mehr sind wir an Christus dran, mit Christus verbunden. Je mehr wir mit Christus verbunden sind, umso lieber wird uns der Vater im Himmel. Umso näher kommt er uns. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das nicht auseinander dividieren. Entscheidend ist oft die Erfahrung, die wir machen und die Prägungen. Ich selber bin aufgewachsen in einer kleinen Baptistengemeinde im niedersächsischen Bückeburg. Das ist in der Nähe von Minden, also nicht weit von Hannover entfernt etwa. Und die Gemeinde hatte einen starken geistlichen Aufbruch erlebt, als ich Teenager war. Und wir bekamen dort eine verhältnismäßig gute und, ich sag mal, biblisch gesunde Lehre über den Heiligen Geist vermittelt. Das hat dazu geführt, dass die Gemeinde kontinuierlich sich weiterentwickelt hat und gewachsen ist. Es gab vorher immer mal Aufbrüche oder Leute sagen, ich sehe was, was du nicht siehst, also prophetisch unterwegs waren und so weiter und so weiter. Und es gibt so viel Unkenntnis über das Wesen des Heiligen Geistes, über eine Theologie. Wenn ich Theologie sage, heißt, was sagt die Schrift über den Heiligen Geist? Dass wir da manchmal verstört sind. Nun, ich habe ein Handout. Zu jedem Seminarinhalt gibt es sowas wie ein Papier. Ein Handout heißt das auf Hochdeutsch, Neudeutsch. Und ich starte mit der Frage, wie vertraut ist mir der Geist Gottes und was befremdet mich? Geistliche Erfahrungen, die nicht vom biblischen Wort Gottes gedeutet werden, können zu Missverständnissen, zu Irrlehren, zu Ängsten, zu Blockaden in Bezug auf das Wirken des Heiligen Geistes führen. Die meisten Irrlehren, die entstehen, und wir haben es auch heute wieder mit viel verirrenden Lehren zu tun, gibt es nicht nur in Großkirchen, sondern gibt es auch in kleinen Freikirchen, auch bei uns in den Freikirchen. Also Lehren, die, ich sage mal so, etwas rausgreifen. Die meisten Irrlehren sind ja nicht ohne die Bibel entstanden, sondern begründen sich mit biblischen Worten. Weil man bestimmte Dinge überbetont und andere unterschichtet. Nach dem Motto, das ist nicht so wichtig. Aber das ist ganz wichtig. Wir haben ein Ranking sozusagen aufgemacht, was denn richtig und was falsch und was wichtig ist von der Bibel. Und können das oft nicht verstehen, dass andere das anders zuordnen, die gleiche Bibel lesen. Und diese Irrlehren entstehen meist eigentlich durch Überbetonungen gewisser biblischer Inhalte oder durch Weglassen biblischer Inhalte. Ich will mal was ganz Gefährliches sagen, gleich am Anfang, dann bleiben Sie wach. Also wenn wir zum Beispiel als protestantische Christen, evangelische Christen, in der ganzen Tradition der evangelischen Christen, protestantischen Christen, wenn wir betonen, dass die Erlösung in Christus der Kerngrund ist, warum Jesus gekommen ist. Wir sagen, Jesus ist gekommen, um schlicht zu sagen, dass wir in den Himmel kommen. Könnt ihr das nachvollziehen, so ungefähr, ja? Also man nennt das in der Theologie Soteriologie, die Lehre von der Erlösung. Diese Aussage ist nicht falsch, sie ist biblisch begründbar. Und das war die große Erkenntnis Martin Luthers und der Reformatoren, sagen, jawohl, allein durch Gnade sind wir gerettet und so weiter und so weiter. Aber warum sind wir denn gerettet? Wir sind doch noch alle hier. Das muss doch noch einen weiterführenden Sinn haben, das Kreuz Jesu. Und da sind wir dann schon bei einer großen, großen Frage, was das ganze Kreuz Jesu in uns ausmacht, wenn wir mit Christus verbunden sind. Und so weiter. Es öffnen sich neue Dimensionen unseres Lebens. Und darum geht es mir. Nun, jetzt sind wir beim Heiligen Geist. Gehen wir mal so didaktisch vor. Ich gebe Ihnen mal euch eine Frage. Die eine Frage, ganz persönliche Frage. Du kannst alles vergessen, was ich hier lehre, aber diese Frage nicht. Kann der Heilige Geist mit dir machen, was er will? Tja. Was nu? Wie hättest du dich gefühlt, wenn ich gefragt hätte, kann Jesus mit dir machen, was er will? Wie hättest du dich gefühlt, wenn ich gesagt hätte, kann Gott mit dir machen, was er will? Einige sagen, Gott soll nicht mit mir machen, was er will, der soll machen, was ich will. Wenn man denn unsere Gebete hört, könnte man manchmal den Eindruck haben, was wir dem Herrn alles vorschlagen, was er machen soll. Also das sind ja ganze Arbeitsaufträge, die wir Gott ständig überlassen, anstatt die Werke, die er für uns vorbereitet hat, zu empfangen im Gebet, übergeben wir Gott ein paar Werke, die er tun soll. Dass das auf Dauer ein langweiliges Unternehmen für uns Menschen ist, kann jeder nachvollziehen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum manche Gebetsversammlungen so elendig leer sind. Beten im Geist heißt in einer ständigen Verbindung mit Gott im Empfangsein. Das ist nicht mal ein Höhepunkt. Und natürlich schütte ich im Gebet mein Leben aus. Ich bin mit ihm verwoben, verbunden. Er kennt mich sowieso. Ich muss ihn auch nicht informieren, wenn ich bete. Aber ich sprudel aus mir raus alles, was an Sorgen und Anliegen da liegt. Und Gott liebt es, weil er mein Vater ist. Aber er möchte sich mir auch mitteilen. Und ich wünsche so sehr, dass wir weiter im Geist wachsen. Ich habe vor kurzem meinen Tauftag gehabt. Ich bin vor 55 Jahren getauft worden. Und war damals 13 Jahre, das doch kommt hin, ja. Also für mich, jetzt bin ich 68, nicht, dass ihr so lange rechnen müsst. Also Und das war ein wunderbarer Tag in meinem Leben. Aber wenn das jetzt der Schlusspunkt gewesen wäre, so nach dem Motto, jetzt ist der Herr, am Anfang erlebt man ihn großartig und nachher wird es immer mehr, was ich oft in Seniorenkreisen höre. Vor kurzem von einem älteren Pastor sagt, ja, zum Schluss wird das geistliche Leben immer mager. Ich sage, das empfinde ich ganz anders in meinem Leben. Ich empfinde, es wird immer tiefer, es wird immer reicher, es wird immer klarer, je weniger ich verstehe. Denn je mehr man die Bibel liest, wird man merken, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Das ist ein Fragment. Wir erkennen nicht alles, aber wir erkennen das Wesentliche und das ist Christus. Nun, welche Erfahrungen, wie prägen eine Erfahrung? Erfahrungen sind wichtig. Karl Rahner, ein Theologe, katholischer Theologe, von dem ich viel lernen konnte, hat einmal 1966 in einem theologischen Essay das auf den Punkt gebracht und hat gesagt, der Christ von morgen wird entweder ein Christ sein, der etwas erfahren hat mit Gott, oder wird kein Christ mehr sein. Das, was du denkst, für wahr hältst, macht die Lebendigkeit deines Glaubens nicht aus. Sondern es ist der Heilige Geist, der dich ergreift, der dich erfüllt, der Christus in dir emporbringt. Darum geht es. Also, welche Erfahrungen haben meine Theologie vom Heiligen Geist geprägt? Nun, ich könnte da viel drüber erzählen. Es gibt also viel Schwieriges vom Heiligen Geist. Als etwa die großen geistlichen Aufbrüche, die wir heute Pfingstbewegung nennen, die Pfingstkirchen, ich weiß nicht, ob wir Pfingstler unter uns haben, dann seid herzlich gegrüßt. Also die Pfingstbewegung, als die aufbrach, etwa zur Wende zum 20. Jahrhundert hin, die sogenannten Kasseler Ereignisse, das ging turbulent zu in den Versammlungen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich da wohl gefühlt hätte. Oder als ich in Toronto war, es gab vor einigen Jahren in Toronto einen großen Aufbruch mit ganz vielen Phänomenen und viele dachten, die Phänomene, wenn die Leute kontrollierten, sie hatten ekstatische Phänomene, ist alles vom Heiligen Geist. Es war vielleicht nicht alles vom Heiligen Geist, aber es war auch was vom Heiligen Geist dabei. Und das zu unterscheiden, zu lernen, zu gucken. Aber diese Berliner, diese ganzen, sage ich mal, der pubertäre Umgang, der jugendliche Umgang mit dem Geist Gottes. Da ist manches falsch und nicht schief, ist schief gelaufen. Darf nicht dazu führen, dass wir sagen, wir wollen das alles nicht mehr. Wir klappen die Bibel zu, wir wollen keine Charisma, wir wollen kein Prophetie mehr, wir wollen kein Sprachengebet mehr, wir wollen nichts mehr von dem haben, wir bleiben bei Jesus, dem Gekreuzigten. Das ist das wahre Evangelium. Dann sage ich, das ist das halbe Evangelium. Das ist, oder du musst nachbuchstabieren, was du mit gekreuzigt meinst. Denn den Gekreuzigten kriegt man immer nur als Auferstandenen, als den Erhobenen, als dem, der schon, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Also gut, diese Erfahrungen prägen. Man hat damals die Berliner Erklärung geschrieben, das ist jetzt schon 113 Jahre her, am 15. September 1909, die führenden Leute aus den Gnadauer Verbindungen, aus den pietistischen Kreisen, auch unser Baptistenbund war dabei vertreten und man hat dann deutlich gesagt, also das ist ein Geist von unten. Das ist der Geist von unten. Berliner Erklärung, vielleicht schon mal gehört. Die hat natürlich hier in Deutschland, das ist einzigartig auf der Welt, was hier passiert ist, dass wir dem Geist Gottes, weil es so unreif auf den Plan trat, eigentlich sozusagen die Tür gewiesen haben. Viele sagen, ja, warum erleben wir hier nicht Erweckung wie in Afrika und so weiter und wo überall? Heute wissen wir, die Pfingstbewegung mit den ganzen unterschiedlichen Ausformungen ist mit Abstand die stärkste protestantische Bewegung weltweit. Innerhalb von gut 120 Jahren. Das hätte damals niemand für möglich gehalten. Wir haben alle gedacht, wir wären des Herrn letzter Hit. Es gibt nichts nach uns, was noch besser ist. Nun, ich weiß nicht, ob es besser ist, aber es ist ein Aufbruch. Und wir leben in einer Zeit, ich wollte früher immer im Mittelalter geboren werden. Mein großes Vorbild war Ivanhoe, natürlich der Herr Jesus als erstes, aber dann kam Ivanhoe. Ich weiß nicht, wer Ivanhoe noch kennt. Das war so ein guter Ritter, so ein edler Ritter. Ja. Das war damals so eine Fernsehserie und ich habe das mit Freude geguckt bei meinem Opa, der hatte ein Fernsehgerät. Ivanhoe wollte ich werden. Also, und ich wollte im Mittelalter leben und wenn schon nicht als Ritter, dann vielleicht sogar als Mönch. Ja, ich fand das Mittelalter cool. Heute bin ich so dankbar, dass ich in dieser Zeit leben darf. Also eine aufregende Zeit. Und diese letzten 100 Jahre, was da passiert ist, da hat Gottes Geist oder Gott hat drei große Bewegungen angestoßen, die neu waren. Ich will ganz kurz skizzieren, die stehen da nicht drauf. Aber die eine Bewegung ist die große Bewegung der Mission, der Weltmission. Die war nur anfänglich mal da, bei den Herrenhutern gab es das hier und da, wurden Einzelne ausgesandt. Das war aber nicht im Bewusstsein von Gemeinden, dass wir Mission haben, dass jeder Christ eine Mission ist, eine Berufung hat. Und so entstanden die großen Missionsgesellschaften in dieser Zeit. Eine große Missionsbewegung entstand um die Jahrhundertwende vom 19. aufs 20. Jahrhundert. Dann entstand eine zweite Bewegung parallel, das ist die Sammelbewegung. So als wenn Gott sagt, Leute, wir kommen langsam ins Finale dieser Welt, ihr müsst euch mal sammeln. Und er hat sein Volk Israel zurückgesammelt, zurückgezogen in dieser Zeit, in sein Land. Die evangelische Allianz entstand weltweit. Parallel entstand die Ökumene, die ökumenischen Verbindungen, die heute tragend und wichtig sind. Und ein dritter Aufbruch war die Neuerweckung von Charismen in einer Weise, wie das vorher nicht da war. Die Charismen gab es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, aber nicht so wie in den Anfängen. Es war dann mal zurückgegangen, man war fast ganz tot und dann wurde es wieder auch, gab es Aufbrüche in der mystischen Bewegung und so weiter und so weiter. Aber dann brach es mit Macht rein und zwar in alle Kirchen, in alle Denominationen. Und ich las die Berichte, dass die über 5.000 oder noch mehr Priester in Sprachen gesungen haben, katholische Priester. Ich dachte, das geht doch nicht, die sind in der falschen Firma. Herr, das muss doch bei uns passieren. Ja. In diese Zeit bin ich hineingeboren und wir auch. Das heißt, der Geist Gottes ist mächtig am Wirken, sehr mächtig am Wirken. Und wir sind dabei als Gemeinde Jesu. Das ist das Wunderbare. Nun, ich will von diesen ganzen Erfahrungen nicht weiter erzählen. Ich will jetzt zunächst einmal uns ein paar Skizzen liefern zum Thema der Trinität. Das ist bereits angeklungen. Aber die Frage, welche Erfahrungen haben meine Theologie vom Heiligen Geist geprägt, die möchte ich dir mitgeben, als Hausaufgabe darüber einmal nachzudenken. Erstens die Trinität Gottes, die Einheit oder Konkurrenz. Es ist angeklungen. Ich war früher Jugendpastor in Niedersachsen. Das war mein erster Dienst. Hieß noch Vereinigungsjugendprediger, hießen wir damals sogar noch. Und das war ein toller Dienst, starke missionarische Aufbrüche und so weiter und so weiter. Mein Vorgänger dort ist ein Pastor, der sehr stark von der Hermannsburger Theologie geprägt ist, also sehr christologisch im Sinne von Christus, der Gekreuzigte. Alle Jugendlichen sollten den Römerbrief möglichst auswendig lernen. Ja? So ungefähr war das. Gutes Fundament. Und dann hatten sie mich berufen, weil ich so ein bisschen Querlieger war. Ich war ein evangelistischer Querlöffel und außerdem war ich charismatisch orientiert. Und die wollten da was Neues machen. Und dann haben die Jugendlichen was gemacht, was ich ihnen erst im Himmel verzeihe, sage ich mal so. Oder nee, ich habe es Ihnen schon verziehen. Aber am Anfang meiner Einführung stand ein großes Kreuz vorne in der Kirche. Und dann ging der Leiter hin und sagt, Gerhard Hildebrand war unser Pastor, der hat uns die Liebe zum Kreuz gezeigt. Und das war wunderbar und wir haben davon profitiert. Dann stellte er das vor so ein großes Holzkreuz an die Seite und sagt, jetzt berufen wir Heinrich Christian Rust. Und jetzt geht es sehr stark um die Wirkung des Heiligen Geistes. Und ich war schockiert. Ich wollte erst nicht aufstehen. Ich dachte, nee, da spiele ich überhaupt nicht mit, aber ich muss dir was dazu sagen. Am liebsten hätte ich symbolisch, das hätte ich machen müssen, das Kreuz wieder in die Mitte gerückt. Man sagt, das Kreuz rückt in die Mitte, wenn wir uns dem Geist Gottes öffnen. Darum geht es. Wie wollen wir denn sonst die Zeiten überstehen? Also es geht um diese Einheit, die Trinität. Es gibt eine hierarchische Vorstellung von der Trinität. Hierarchisch, das würde etwa so sein, die gab es in der ganzen Kirchengeschichte. Oben ist der Vater, ich schreibe dafür mal das V. Dann kommt der Sohn Jesus und dann kommt der Heilige Geist, bottom down. Also das würde so bedeuten, hier ist die Spitze. Das Dreieck würde etwa so aussehen, wenn man schon ein Dreieck malen will, ja. Der Vater hat das Sagen, der Sohn muss machen, was der Vater sagt und der Heilige Geist muss genau das weitergeben, was der Sohn gesagt hat. Ja? Und das ist sozusagen eine Hierarchie. Wir haben das manchmal auch in unserem Denken. Das ist gar nicht so ungewöhnlich gewesen. Es gibt in der Kirchengeschichte eine ganze Reihe berühmte Theologen, die das so angesetzt haben. Ich selber bin mit diesem Denken aufgewachsen, in der Baptistengemeinde in Bückeburg. Dachte, der Vater ist der eigentliche Gott. Und es gibt eine andere Zuordnung, wo man sagt, der Vater, das ist der Schöpfer. Der hat die Erde gemacht. Ich weiß, in der Baptistengemeinde in Bückeburg ist mal passiert, bekehrte sich jemand da, und die junge Frau, und sie betete dann ganz frisch und fröhlich in der Gebetsgemeinschaft, Herr Jesus, du hast diese Welt wunderbar gemacht. Dann ging eine ältere Schwester zu ihr und sagte, du bist noch nicht so lange mit dem Herrn Jesus unterwegs. Die Erde hat der Vater geschaffen, aber das wirst du noch verstehen. Da hätte man sagen müssen, hoffentlich liest du mal richtig deine Bibel. Ja. Und der Heilige Geist, so habe ich gedacht, der ist nur den Christen gegeben, der ist noch gar nicht auf dem Plan, der ist erst Pfingsten runtergefallen, plupp, war er da. Ja. Dieses Verständnis ist so ausgeprägt. Dennoch lesen wir in der Bibel auf den ersten Seiten, der Geist schwebte über dem Wasser. Ruach ist der hebräische Begriff für Geist. Atem, Hauch Gottes. Und das heißt im Psalm 104, alles was lebt, kommt durch den Ruach, durch die Ruach übrigens heißt das im Hebräischen, ist eine feminine Form, eine weibliche Form. Ja. Durch diesen Lebensgeist. Es gibt kein Leben auf der Erde. Kein Baby schreit und weint und lacht ohne den Heiligen Geist. Keine Blume blüht ohne den Heiligen Geist. Keine Kuh muht ohne den Heiligen Geist. Kann man sagen, ist das eine Irrlehre? Nein, das ist keine Irrlehre. Nachzulesen im Psalm 104. Nimmst du deinen Lebensgeist weg von deinen Geschöpfen, dann sterben sie, heißt es dort. Wir haben ja, hattet ihr schon Erntedankfest, weiß ich nicht. Ja, ihr hattet auch schon. Gut, aber da beschäftigt man sich damit ja immer. Aber gibst du ihnen diesen Geist, dann erweckst du sie. Also der Geist Gottes ist von Anfang an da. Er zieht sich durch die ganze Geschichte dieser Zeit bis hin auf die letzten Seiten der Bibel, wo der Geist und die Braut sagen, komm. Der Geist ist also nicht erst Pfingsten gekommen, sondern er war vorher schon da, aber nicht in der Intensität. Immer wieder streiten sich die Leute im Hauskreisen, ja, wie ist das denn? In der Bibel steht doch, Jesus sagt, warte, bis ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen habt, die Erstlingsgabe. Ja, das heißt, dass Christus in uns durch den Geist wohnt. Vorher wirkt der Geist an uns. Das ist ein Unterschied. Er wirkt von außen an uns. Aber jetzt vereint sich Gott durch den Geist mit uns Menschen. Und das ist die erste, sozusagen der Appetizer auf den Himmel. die Vorspeise des Himmels, die Erstlingsgabe, die wir als Christen empfangen haben. Wir haben, wenn wir keinen Vorgeschmack auf den Himmel haben, freuen wir uns schon lange nicht mehr darauf. Wie viele Christen klammern an ihren hierigen Leben und sagen, ich bin so glücklich, dass Herr schenkt mir noch 50 Jahre, dass ich hier so alt werde wie Methusalem oder was weiß ich. Ja? Aber wir sind doch auf eine Zukunft hin angelegt. Die neue Schöpfung, die ist ja erst im Werden. Einmal werde ich erkennen, wie Gott mich jetzt schon sieht. So schreibt es Paulus im 1. Korinther 13. Ich freue mich jeden Tag darauf, dass ich jeden Tag, stehe ich morgens, springe ich aus dem Bett raus, meine Frau nervt das schon, sagt, wieder einen Tag näher dran. Ja, an der Vollendung. Ich freue mich drauf. Und nicht zu sagen, oh, was wird? Mein Rücken, mach end, oh Herr, nee. Oder lass mich noch hier. Ich liebe das Leben, so ist es nicht. Also dieses hierarchische Verständnis ist nicht, sondern wenn es ein Symbol geben kann, würde ich einen Kreis nehmen. So etwa. Und da gibt es einen Ausdruck, habe ich den draufgeschrieben? Nee. Perichorese heißt das. Muss man nicht wissen, aber kann man wissen. Perichorese. Das ist ein Fachausdruck, der in der Pneumatologie, in der Lehre vom Heiligen Geist eingeführt wurde, schon im ersten Jahrhundert nach Christus, hat man den gebraucht sehr stark. Johannes von Damaskus etwas andere. Peri heißt herum, Chorein heißt eigentlich weben, verknüpfen. Meine Frau strickt, weiß ich nicht, die ist eine Strickmaschine geworden. Manche Frauen fangen immer an zu stricken, wenn sie Langeweile haben. Ich weiß nicht, ob sie zu viel Langeweile hat, weil ich so viel unterwegs bin. Aber sie strickt Stulpen und so viel Stulpen kann man gar nicht anziehen, sage ich mal. Wie auch immer. Es ist mehr so ein Beruhigungs. Perichorese heißt also herumweben, etwas verknüpfen. Man kann auch das, man hat den Ausdruck für einen Reigentanz gebraucht. Stell dir mal drei Personen vor, die einen Reigentanz machen. Und dann wirst du gefragt, ja, wer ist der Chef? Du weißt es nicht. Wer führt an? Du weißt es nicht. Jesus sagt, ich, Vater, was ich bin ich durch dich. Wer mich sieht, sieht den Vater. Alle meine Werke, die ich tue, Johannes 5, Vers 19, empfange ich vom Vater. Er steht am Grab von Lazarus und sagt, Vater, du hörst mich alle Zeit. Er war ständig mit dem Vater in Einheit. Das ist Perichorese. Und dann sagt Jesus, freut euch, dass ich weggehe. Johannes 16, freut euch, dass ich von euch gehe. Warum sollen sie sich denn freuen, die Jünger, dass der Herr Jesus von ihnen geht? Weil der Heilige Geist kommen wird. Johannes 16, nachzulesen. Der wird euch alles erinnern, was ich euch erklärt habe. Und er wird euch noch weiteres offenbaren und zeigen. Und dann sagt er, er wird euch erinnern an das, was ich empfangen habe, weil ich es vom Vater empfangen habe. Die johannäische Theologie ist da sehr klar in dieser Perichorese. Eine Einheit. Die wird oft dadurch gekennzeichnet, dass man sich einander unterordnet. Wenn wir zum Beispiel den Begriff der Unterordnung nehmen, habe ich das auch vielfach verstanden. Und dann ist jemand unten, der muss immer der machen, was der oben macht. Aber unterordnen im griechischen, im biblischen Sinne bedeutet, du stellst dich unter den anderen und förderst ihn. Das ist eine andere Unterordnung. Das ist nicht ein Gehorsam, weil es sein muss, sondern weil du Liebe hast zum anderen. Auf den Punkt gebracht heißt das, etwa wie Paulus das beschreibt im Philipperbrief, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Das ist Perichorese. Das ist trinitarische Einheit. Jesus sagt als Auferstandener, mir ist gegeben alle Exousia, alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und doch lesen wir, wenn sein Reich kommt und wächst und es wird immer mehr Und dann lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, und Vers 20 am Schluss, wo Jesus das Reich dem Vater übergibt, heißt es da. Das große Finale, damit Gott alles in allem sei. Lange Rede, kurzer Sinn. Du kriegst Vater, Sohn und Geist nicht auseinander. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, zu wem soll ich denn beten? Darf ich zum Heiligen Geist beten? Die Frage kommt immer, wenn ich Seminare über den Heiligen Geist mache. Ich sage, glaubst du, dass diese Frage Gott wirklich interessiert? Glaubst du das? Wenn jemand meiner Frau ein Kompliment macht, bin ich glücklich. Sag, endlich hat das jemand auch entdeckt, was ich schon so lange sehe. Ja. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Zum Beispiel die Sünde wider den Geist. Das ist nicht die dritte. Wir haben dann in der Theologiegeschichte, der Heilige Geist ist die dritte Person. Das sind auch so Aufstufungen immer da drin. Abstufungen. Das wird jetzt alles zu weit führen, aber ich will deutlich machen, es ist eine Einheit, mit der wir es zu tun haben. Und Jesus sagt zum Beispiel, Gott ist Geist. Schon mal gelesen, dass Jesus das gesagt hat? Einer von euch? Zwei. Steht aber in der Bibel drin. Es steht in der Geschichte, wo Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen spricht. Über die Anbetung, wie die Anbetung geschieht. Und er sagt, der Gott ist Geist. Johannes Kapitel 4. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Oder ich will es noch einen anderen Text, vielleicht habt ihr die Bibel griffbereit, holt sie ruhig mal raus, auch wenn sie dick sind. 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Und ich lese mal ab Vers 17. Da geht es um die Herrlichkeit, die Doxa, die wir empfangen, diese große Freiheit im Geist, dieses neue Evangelium. 2. Korinther 3, Vers 17, ich lese nach der Schlachterübersetzung. Der Herr aber ist der Geist. Kyrios heißt es. Kyrios, der Kyrios-Titel ist hier genannt, der sonst nur zu Gott und zu Jesus gehört. Kyrios ist der Pneuma, ist der Geist Gottes. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist nicht Angst. Wenn Angst mein Leben bestimmt, habe ich wenig von Gott begriffen. Die Gottesfurcht, sie treibt die Angst weg. Gottesfurcht ist was anderes als Angst vor Gott. Und da bringt uns der Heilige Geist rein. Wir alle aber, indem wir mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit, die Doxa des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das ist Nachfolge pur. Mal ganz andere Akzente zum Thema Jüngerschaft. Da musst du nicht erstens, zweitens, drittens folgendes Programm lernen, sondern da wirst du vom Geist Gottes reingeführt in eine Wirklichkeit des Lebens, die dein ganzes Leben umspannt. Wir werden morgen früh, möchte ich mit euch darüber nachdenken, wie das ist mit der Gotteskindschaft. Welche Würde wir haben, welche Freiheit und Kraft wir dadurch empfangen. Die Bibelstellen, ich werde die nicht alle lesen jetzt, die ich hier aufgeschrieben habe, Johannes 16, Vers 1 bis 15, Römer 8, wo das nochmal deutlich wird. Römer 8 will ich nochmal mit uns aufschlagen. Vielleicht könnt ihr das auch nochmal mit mir lesen. Römer 8, und ich lese mal ab Vers 9 folgende. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ich lese mal weiter ab Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes, Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Also hier merken wir, da ist der Geist des Vaters, der Geist, der Christus auferweckt hat, ist der gleiche Geist, der Pneuma. Die sind unzertrennlich. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Werk Die Hütte mal gelesen oder gesehen hat, wurde ja auch verfilmt. Ist das bekannt? Ja. Am Anfang habe ich gedacht, na, das ist ja so haarscharf an manchen Bibelaussagen vorbei. Und trotzdem gibt es eine tiefe Einsicht in manche Zusammenhänge. Also ich hab das durchaus gerne gelesen und auch gerne gesehen. Ja. Aber wenn jemand dadurch verwirrt ist, dann soll er das nicht angucken. Sag ich mal so, ja. Aber es bleibt ein Geheimnis. Geheimnisse, Mysterien heißt das im Griechischen. Ein Mysterion öffnet sich uns nur in der Anbetung, nicht im Grübeln. Die Anbetung ist dadurch gekennzeichnet, dass du dich hingibst an diese Dreieinheit. Und dann erst werden dir die Augen geöffnet und du gehst von einer Doxa, einer Herrlichkeitssphäre, zu einer anderen. Du wirst von einer Erkenntnis zu einer anderen geführt. Es ist wie ein ständiges Entdecken. Es ist, als wenn die Liebe Gottes in dein Herz pur ausgeschüttet wird. Darum geht es. Letztlich geht es Gott um eine Liebesbeziehung zu dir. Ich kann das gar nicht genug betonen, was das bedeutet. Ich schreibe zum Beispiel seit meiner Bekehrung, ich habe mich eigentlich immer bekehrt, ich habe mich schon bekehrt, als ich im Mutterleib war, glaube ich. Meine Mutter hatte sich bekehrt, als sie mit mir schwanger war. Das ist eine schöne Geschichte, erzähle ich euch mal. Also ich war das vierte Kind und mein Großvater, der lebt im gleichen Haus, der wollte immer jemand, der den Namen Rust weiterführt haben. Also einen Jungen. Er wollte einen Jungen haben. Damals war das noch so, nur die Jungen konnten das ja machen. Also hat er immer so ein bisschen rumgenörgelt, obwohl er ein frommer Christ war. Aber, seht nur zu, dass da auch mal was Ordentliches kommt. Ne? Drei Schwestern waren vor mir, als die dritte kam, hat er geguckt und hat gesagt, das Brot wird immer teurer. Das war sein erster. Und als ich dann geboren wurde, war das große Halleluja da. Also wenn man so geboren wird, ist das schon ungerecht, ne, muss ich sagen, für die davor waren. Aber meine Mutter hatte dabei wirklich ein Erlebnis. Sie hatte in der Zeit, als sie mit mir schwanger war, eine wirkliche Christuserfahrung, hat ihr Leben Jesus ganz bewusst gegeben. Und dann hat sie in der Bibel viel gelesen. Und dann hat sie diese Geschichte gelesen von Samuel, von der Mutter von Samuel. Die wollte sich auch so gerne ein Kind wünschen, einen Sohn, und hat dann gesagt, also wenn es ein Sohn wird, soll er dir ganz dienen. Und dann hat sie den Deal mit Gott gemacht. Also wenn da ein Sohn rauskommt, dann soll er dir ganz gehören, soll er dir dienen. Hat mich überhaupt nicht gefragt. Ja? Bin ja auch nicht böse drum, aber war interessant. Und ich habe dann mich fröhlich entwickelt, ich habe mich immer wieder bekehrt. Im frommen Elternhaus macht man das so lange, bis man endlich reif ist zur Taufe, sage ich mal so. Habe mich mit 13 taufen, das war alles okay. Aber dann, ich wollte Arzt werden. Ich habe mein Praktikum immer im Krankenhaus. Ich fand, allein schon, wenn ich heute ins Krankenhaus gehe, ich atme tief ein und sage, ja, hier werden Menschen gesund gemacht, hoffentlich. Ne? Hier riecht es nicht nur nach Medizin. Also, und sie haben mit mir dann nie drüber gesprochen. Und dann war ich in einem Einsatz und dann hat Gott mir eine Berufungserfahrung gegeben. Ich weiß noch genau, ich stand unterm Sonnenhimmel, Sternenhimmel. Ich sage, Herr, hier bin ich. Jesus, ich habe dich lieb. Du kannst mit meinem Leben wirklich machen, was du willst. Das war mein, ich glaube, mein 20. Geburtstag. Ja. Und dann war es, als wenn Gott ganz klar sagt, ich möchte, dass du Pastor wirst, dass du Theologie studierst. Und ich fand es auch nicht so scheußlich. Ja. Ich war nicht so, denke, oh, meine Güte, ich mache mich, oder da verdiene ich ja nichts. Naja, ich bin dann jedenfalls zurück, ich habe gesagt, ja, ich gehe darauf zu. Ist okay, machen wir. Und dann habe ich das meinen Eltern gebeichtet. Ich sage, also ich werde nicht Arzt, ich will Pastor werden. Und dann fing ich an zu weinen. Dann dachte ich, ist auch schwer. Ja. Ist auch schwer für die Eltern, wenn sie so Hoffnung haben, dann endlich kommt da mal ein Arzt, der ordentlich Knete reinbringt hier, ordentlich Geld im Geschäftshaushalt. Aber manchmal hatten wir immer kurz vor Konkurs und dann ging es uns wieder sehr, sehr gut, je nachdem, wie die Periode da lief. Und dann erzählten sie mir diese Geschichte, dass sie seit meiner Geburt dafür beten. Sie haben mit mir darüber aber nie gesprochen. Und das hat mich tief beeindruckt. Nun, das ist eine Liebesbeziehung. Nicht jeder hat so eine Liebesbeziehung zu Gott. Mancher hat Eltern, wo das schwieriger ist. Aber der Geist ist ein Geist der Liebe, der Besonnenheit, ein Geist der Kraft, der Energeia, der Dynamis. Es ist nicht ein Geist, der zappelt und zurückhält. Und es ist eine Dynamik, in die du hineingenommen wirst, die Dynamik der Liebe Gottes, die fließt. Und je mehr du davon ergriffen wirst, das ist so, als wenn von deinem Körper, wie Jesus das sagt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Auch nachzulesen, Johannes Kapitel 7, ja, wie es sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und Johannes erklärt es, das hat er in Bezug auf den Heiligen Geist gesagt. Ich war Pastor in Hannover in der Waldersee-Straße, eine große Baptistengemeinde. Und wir hatten damals erwecklichen Aufbruch. Viele, viele Menschen kamen zum Glauben, viele junge Leute. Und jemand sagte, er tauft unsere ganze Gemeinde kaputt, hat ein Ältester gesagt. Die waren nicht mehr die alte Gemeinde, ja. Die haben sich da verdreifacht und was weiß ich. Und auf einmal waren die Alten nur noch so ein Resttorso von der Gemeinde. Ja. Aber es war auch schön. Wir haben vieles erlebt mit dem Herrn. Und als die jungbekehrten Jugendlichen dann ins hochzeitsfähige Alter kamen, hatten wir fast jeden Samstag manchmal zwei Hochzeiten. Ja, also es war Hochzeit, Hochzeit. Ja. Und es war viel los bei so vielen jungen Leuten. Und unsere Kinder, drei Kinder hatten wir, die haben schon gesagt, Papa, müssen wir heute wieder zur Hochzeit? Müssen wir wieder Blumen streuen? Ich sage, nein, heute braucht er keine Blumen streuen. Gibt es das gleiche Essen wie letztes Mal? Ich sage, ja, es ist immer das gleiche, das stimmt. Aber da war Götterspeise dabei, dann kamen sie auch mit. Ja. Das war ihr Lieblingszeug. Wie auch immer. Und es war eine Feier, weiß ich, von Jugendmitarbeitern. Und es war eine tolle Feier. Das Leben sprudelte, die tanzten, die freuten sich. Es war so pures Glück, was man dort erlebt. Und ich stand dabei und dachte, so muss das Glück aussehen. Und dann kriegte ich einen Anruf, dass einer der Ältesten, ehemaligen Ältesten der Gemeinde im Sterben liege. Ein älterer Bruder. Und er wollte mich gern noch mal sehen. Ich bin sofort rausgegangen, habe ihn besucht im Krankenhaus, war noch bei Bewusstsein, grüßte mich, sehr gütiger, älterer Bruder. Und dann habe ich ihm sein Lieblingslied vorgesungen, ja, solange mein Jesus lebt, seine Kraft mich trägt. Und dann haben wir das Vater Unser gebetet und ich habe ihn gesegnet. Und dann hat er nochmal laut Amen gesagt. Und dann hat er die Augen geöffnet und mich angestrahlt. Ich vergesse das nie im Leben. Aus diesen Augen dieses sterbenden älteren Mannes war mehr Leben drin als auf der ganzen Hochzeitsparty. So ist das, wenn man im Vorhof des Himmels ist. Das ist nicht bei allen Sterbenden so. Also wenn es bei dir mal anders ist, mach dir keine Sorgen, du kommst auch im Himmel an. Ja? Aber da habe ich gedacht, so stelle ich mir das eigentlich vor. Die Schwäche ist überhaupt nicht ausschlaggebend, wie viel Kraft in dir ist. Wenn du körperlich schwach wirst, das ist doch Für den Geist Gottes ist überhaupt kein Problem. Gott kann dich gebrauchen. Wenn du psychisch krank bist, Gott kann dich gebrauchen. Wenn du keinen Erfolg hast, Gott kann dich gebrauchen. Vielleicht ist gerade das ein größtes Hindernis für den Geist Gottes, dass er uns erfüllt, weil wir immer denken, ach, das kriegen wir auch ohne dich hin. Wir bitten dich, wenn wir dich brauchen. Nein, ist eine gute Nachricht. Ich habe viel über Heilung nachgedacht, habe auch ein ganzes dickes Buch darüber geschrieben. Heilen, trösten und begleiten heißt das. Und Gott kann Wunder tun. Ich habe Wunder über Wunder erlebt. Wie Schwerstkranke geheilt werden. Jetzt auch in unserer Gemeinde letzte Woche wieder eine junge Frau, wo die Ärzte sagen, sie ist jetzt voller Metastasen und dann kommt sie wieder ins MRT oder wie das heißt. Und sie sagen, was haben sie gemacht? Ist alles weg? Wir finden nichts mehr. Das sind Wunder, die heute passieren, auch. Aber ich weiß auch, und ich selber habe ein Wunder erlebt, wo die Ärzte mich aufgegeben haben, gesagt, wir können nichts mehr für sie tun. Da war ich noch ziemlich jung. Die haben mich nach Hause geschickt und ja, wie lange habe ich denn noch? Ja, das können wir Ihnen nicht sagen. Vielleicht 7 Tage, vielleicht, wenn Sie Glück haben, 7 Monate. Wir können es Ihnen nicht sagen. Das war keine große Lebensperspektive für mich. Aber Gott hat durch ein Gebet von Geschwistern, da habe ich das genau erfahren, was Heilung ist. Als wenn jemand es war so, als wenn ich unter einer warmen Dusche stehe und das Ganze wurde weggespült. In einer Sekunde. Also das war für mich unglaublich. Und wenn ich das erzähle, sagen, ja, das wünschte ich mir auch mal, weil mir läuft das nicht. Und ich will noch mal, ich schwanke so ein bisschen hin und her, aber es macht ja nichts. Der Auferstandene sagt, mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf der Erde. Und ich glaube, im Lukas heißt es, er segnete seine Jünger, bevor er zum Himmel auffuhr. Er sagt das. Und dann hatte ich das vor Augen, als ich darüber meditierte, als wenn Gott sagt, ich sage, Herr, welche Hand, was machst du mit der Hand? Er sagt, mit dieser Hand kann ich jedes Leiden, jeden Tod von dieser Erde wischen. Ich habe die Autorität. Ich sage, wow, Herr, dann mal zu. Gibt viel zu wischen. Ja, es sind Zeichen meiner Kraft, die ihr erfahren werdet, die du erfahren hast. Ich sage, was machst du mit der anderen Hand? Da trage ich Menschen durch, die ins Leiden durch. Da trage ich sie durch das Todesteil durch. Ich trage sie. Ich befreie sie nicht vom Leid, aber ich trage sie. Ich bin mittendrin. Da dachte ich, boah. Beides ist Autorität Christi. Der Tod hat keine Macht über uns. Das ist wesentlich. Das kann ich nur im Glauben aussprechen, im Geist aussprechen. Ich leide zum Beispiel auch unter Krankheiten. Ich habe rund um die Uhr Schmerzen. Man sieht mir das nicht an, aber muss man ja auch nicht. Man muss ja immer, wie geht's dir? Muss man ja nicht machen. Aber es ist schwierig, wenn man ständig Schmerzen hat. 24 Stunden am Tag. Neurologische Störung. Und dann kommen, wenn ich das sage in Vorträgen, ihr könnt auch gerne kommen, welche bringen mir Brennnesseln und alles Mögliche, was ich jetzt nehmen soll. Ich sage, gerne, ihr könnt alle für mich beten. Wenn Gerd das wegmacht, bin ich dabei. Aber Gott hat mir gesagt, ich bin da drin. Vergiss das nicht. Ich habe manchmal, wenn ich nachts von den Schmerzen wach werde. Ich habe alles gemacht. Im Namen Jesu Christi, Schmerz, ich gebiete dir. Der Schmerz sagt, ich bleibe. Ja, so ungefähr. Ja. Und dann, was weiß ich, dann habe ich gebetet, dann habe ich an meine Oma gedacht, die konnte auch mal nicht schlafen. Und ich sage, Oma, was machst du denn? Ja, ich denke mir immer Bibelverse aus. Ich sage, na, du meinst, du zitierst Bibelverse. Ja, ja, sagt sie, das meine ich. All das habe ich versucht. Was mir am meisten therapeutische Hilfe geworden ist, ist, dass Christus in mir lebt. Also wenn ich heute Nacht oder wenn ich nachts wach werde vom Schmerz, dann sage ich, Herr Jesus, wir haben Schmerzen. Verstehst du das? Er Es sind seine Schmerzen, nicht nur meine. Das ist so eine Kraft, weil der Schmerz kein Triumph mehr ist. Er hat nicht das letzte Wort. Kannst du auch beim Zahnarzt schon ausprobieren. Musst du nicht erst so was haben. Und das ist genauso beim Sterben. Du hast, manchmal denkt man, wenn man stirbt, ja, dann will man doch anständig sterben. Ja, und man will seine ganzen Lieben noch mal herzlich grüßen und sie segnen und was weiß ich, wie man sich das vorstellt. Das habe ich ein, zwei Mal erlebt an Sterbebetten. Das meiste ist ein Kampf schon. Aber ich weiß, da wird mich der Herr durchführen. Durch die Kraft des Geistes. Das ist der Punkt. So, das war ein bisschen Exkurs. Also, der Geist Gottes ist in der Schöpfung schon aktiv. Er ist im Alten Testament aktiv. Wenn David zum Beispiel betet, nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Oder die Propheten, die durch den Geist angetan werden. Wir werden morgen Nachmittag über die kommunikative Dimension des Heiligen Geistes sprechen, was er uns mitteilt und wie wir ihn hören können. Und dann der Geist nach Pfingsten. Das Wesen des Geistes, das will ich jetzt etwas kürzer machen, aber auch das ist wesentlich. Die ganzen Bibelstellen kann man zu Hause nachlesen, deshalb habe ich sie aufs Handout geschrieben. Es gibt Alternativen, die wir oft denken im Kopf, zum Beispiel Heiligkeit und Natürlichkeit. Was ist heilig und was ist natürlich? Oder Sie sagen, es gibt die Charismen, wie heißt das, die übernatürlichen und die natürlichen Gaben. Ich halte die Unterscheidung für willkürlich. Als wären sozusagen natürliche Gaben, was immer das ist, was du durch deine Vorväter schon mit an der DNA mitgekriegt hast. Du kannst schön singen, du hast gesungen wie ein Engel, als du noch kaum auf der Welt warst, ja. Und andere, die versuchen das ihr Leben lang und es klappt nicht. Also es kommen auch Töne raus, aber es ist kein Gesang. Ja. Nun, das sind natürliche Begabungen. Und wenn das zu Christus hingehört und wenn das Christus zugehörig wird, diese Gaben, werden sie ähnlich wie die Charismen zu Gnadengaben, die werden zur Auferbauung dienen. Sie werden Christus verherrlichen. Das sind keine Alternativen. Die Schöpfung ist kein Alternativprogramm zu dem, was wir als heilige Menschen erleben. Je mehr du mit Christus verwoben bist, Perichorese, vereint bist, umso mehr wirst du seine Schöpfung und seine Geschöpfe lieben. Nicht nur ihn. Du wirst erkennen, dass es keinen Menschen auf dieser Erde gibt, kein Geschöpf, was Gott nicht liebt. Selbst wenn er es straft, wenn er zornig ist, traurig ist, wenn er Tränen hat über die Sünde und dem Bösen in dieser Welt. Die Liebe Gottes ist immer stärker. Immer stärker. Und das öffnet eine unheimliche Weite im Denken. Der Geist Gottes ist es Freiheit. Du nimmst die Welt nicht mehr, du nimmst sie anders wahr. Du nimmst das Leiden anders wahr. Wenn Menschen leiden, siehst du immer den Christus da drin und nicht nur die bösen Dinge, die dahinter stecken. Du kannst diese Welt nicht mehr nah wahrnehmen ohne Christus. Das ist der Punkt. Wir können das nachlesen im 2. Korintherbrief, wo Paulus schreibt, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 16. So kennen wir nun niemanden mehr nach dem Fleisch. Also du beurteilst niemanden mehr nach menschlichen Gesichtspunkten allein. Niemanden mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus wohl als Menschen als nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Alles wird unter einer neuen Perspektive, du kommst in eine neue Schöpfung hinein. Ich will euch noch ein anderes Stichwort mitgeben, steht auch nicht hier drauf. das sich wie ein roter Faden durch die ganze Heilsgeschichte durchzieht. Warum hat Gott Menschen gemacht? Warum hat Gott die Welt geschaffen? Warum hat er den Bund mit Noah geschlossen? Übrigens, der noachitische Bund ist auch ein Bund mit der Erde, nachzulesen im Genesis-Buch, 1. Buch Mose, Kapitel 9. Gott macht, die setzt den Bogen als Zeichen auch für uns Menschen. Solange die Erde steht, wird nicht aufhören, Frost und Hitze und so weiter, er kennt das. Und dann heißt es, und diesen Bund habe ich mit der Erde geschlossen. Schon mal gelesen? Lest nach, steht in der Bibel. Ja? Überlesen wir ganz flugs, dass Gott mit der Erde einen Bund gemacht hat. Ist interessant, dass die Erde ein Bundespartner ist für Gott. Nicht nur die Menschen. Lest das nach. Ja? Es spielt eine große Rolle. Also Gott liebt das. Er will in eine Beziehung mit allen hineintreten. Oder lesen wir den Markus-Schluss. Nochmal die Sendungsworte, die Markus uns überliefert in seinem Evangelium. Da heißt es, geht hin in alle Welt und predigt. Und wem sollten wir da predigen? Das ist interessant. Markus sagt, und predigt der gesamten Kreatur, der ganzen Schöpfung. Ist mir vor kurzem erstmal wichtig geworden, habe ich angefangen, den Mücken zu predigen. Ja, die brauchen viel Predigt, auch Bußpredigt natürlich. Ja, könnt euch viele lustige Geschichten dazu erzählen. Also, erzähle ich auch, das hält einfach. Also, komm eine Mücke in das Badezimmer morgens. Ich sage, ja, ich habe das gelernt, alle Schöpfung braucht das Evangelium. Ich sage, liebe Mücke, dies ist mein Badezimmer und draußen ist dein Badezimmer. Das Fenster ist geöffnet. Schön, dass du mich besucht hast. Im Namen Jesu verlass diesen Raum. Mücke? Nee. Ich sage, naja, Mücke, ich kann auch anders, ich bin Pastor. Im Namen Jesu, du verlässt jetzt den Raum oder ich beerdige dich. Die Mücke sagt, als wenn sie aufgeregt ist und sagt, hahaha, ne? Ich mache das schon so. Und da erinnerte mich der Geist Gottes, das meine ich. Was stellst du dir denn vor, warum die Mücke jetzt da ist? Was würde sie dir wohl sagen? Denn die ganze Schöpfung, die Himmel erzählen, die ganze Schöpfung erzählt ja von der Größe Gottes. Was will denn die kleine Mücke dir erzählen? Ich sage, Mücke, was willst du mir erzählen? Du hast Hunger, ne? Du willst frühstücken. Ja, hier reinbeißen und dann kriegst du nicht Frühstück von mir. Ist nicht. Wieder still, als wenn der Geist Gottes, hör mal genau hin. Was will sie dir wohl sagen? Und dann kam mir der Gedanke, als wenn die Mücke sagt, hab dich doch nicht so. Du lebst doch auch vom Blut eines anderen. Hast du das vergessen? Da sage ich, oh liebe Mücke, welch Evangelium heute Morgen. Bitte, guten Appetit. Bediene. Die Mücke macht, fliegt raus. So nach dem Motto, tschüss, wir hatten eine gute Andacht zusammen. Habe ich gedacht, was ist das denn für eine Geschichte? Ja. Nun, das wird nicht immer so gehen. Ich erlebe allerdings viele witzige Geschichten in dieser. Also, aber mit der Schöpfung wirklich durch den Geist Gottes verbunden. Das Ganze ist eine Liebesgeschichte, versteh das doch. Eine Liebesgeschichte. Das Stichwort, was sich eingebürgert hat, ich schreibe es jetzt mal in Umgangsschrift hier. Das heißt, es ist die Schechina, die Einwohnung Gottes, die Herrlichkeit wird das oft übersetzt im Alten Testament, wo Gott sich lagert im Tempel, wo er da ist, die Gegenwart Gottes, die Schechina, hebräisches Wort. Da ist Helligkeit, da ist Glanz, eine Öffnung. Und deshalb heißt es auch im Neuen Testament, der Geist wohnt in uns. Das Wort wird Fleisch und wohnte unter uns. Das hat uns nicht mal nur auf Stippvisite gesagt. Und das Ziel Gottes mit uns ist die Schechina, dass er in uns wohnt, ständig mit dem Geist unterwegs zu sein. Ich hätte gesagt, dass ich Spiritualität unterrichte, dann mache ich mit den Leuten immer Übungen. Ich würde die mit euch auch am liebsten jetzt machen, aber sie ist eigentlich, eigentlich nur ein Scherz. Ich will sie euch erklären. Also ich erkläre zunächst erstmal, Heiliger Geist bedeutet Atem und so weiter. Und sage ich, und jetzt heißt es zum Beispiel im Epheserbrief, lasst euch immerwährend erfüllen, Epheser 5, Vers 19, mit dem Heiligen Geist. Das ist grammatikalisch eine Verlaufsform, also eine Kontinuität. Das heißt nicht nur, werde einmal voll und dann bist du voll, sondern immerwährend. Also machen wir jetzt eine Übung, wir stehen auf und sage ich, alles steht alle gut, seid ihr standfest, seid ihr wach. Man sollte möglichst mit wachen Sinnen Gott begegnen und nicht, sondern richtig voll wach sein, wenn man mit Gott redet. Ja. Und dann, ich sage, werd dir bewusst, dass du mit beiden Beinen stehst und so. Und jetzt atmen wir alle mal ganz tief ein für den Rest unseres Lebens. Fangen sie an zu lachen, ja, willst du uns vereimern, das geht doch nicht. Ich sage, siehst du, das geht mit dem Heiligen Geist auch nicht. Du kannst nicht sagen, ich habe den Heiligen Geist empfangen, das war 1843 oder was weiß ich wann, und das war's. Immerwährend heißt, genauso wie im Atmen, du kannst doch nicht sagen, ich höre jetzt mal auf, morgen hören wir ein paar Wochen auf zu atmen, dann bist du mausetot. Du brauchst eine ständige Verbindung mit Gott. Und das ist letztlich mit dem Geist. Lass dich immerwährend erfüllen. Und wie wirkt der Geist? Der Geist bringt uns eine Verbindung zu dem Natürlichen. Ein heiliger Mensch ist ein Mensch, der das Natürlichste wie das Heiligste, wie das Gottzugehörigste ansieht. Und das Heiligste wie das Natürlichste. Das ist das Ziel. Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel, ich habe hier so ein paar Alternativen, ich werde die nicht alle erläutern jetzt. Stabilität und Mobilität, Bewahrung und Bewegung. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, wir stehen mal auf und alle beten, habe ich mal bei einer Konferenz gemacht, eine große Konferenz über den Heiligen Geist, gepredigt und zum Schluss gesagt, so, wer das mag, steht bitte auf und dann beten wir alle gemeinsam das Gebet, Heiliger Geist, mach mit mir, was du willst. Ja, was ich am Anfang sagte. Und einige blieben so sitzen, ich weiß noch, es war in Ostfriesland, ich dachte, na, vielleicht habe ich das nicht deutlich gesagt, noch mal ein bisschen nachhauen, das Friesen müssen mal richtig klar gefordert werden heute. Und einige blieben protesthaft sitzen. Und auch eine ältere Dame, die ich gut kannte, eine Pastorenfrau, die sehr resolut war und auch eine geistliche Frau, sagte, Bruder Russ, das machst du nicht nochmal mit uns. Ich sage, wieso denn nicht? Stell dir mal vor, der Heilige Geist macht das. Ich sage, ja was? Der macht, was er will. Ich sage, ja und? Da geht es drunter und drüber in der Gemeinde. Haben wir keine Kontrolle mehr. Ich sage, ja und? Ja, das geht doch nicht. Mach alles kaputt. Die hatte den Eindruck, wenn der Geist Gottes bewegt, geht alles drunter und drüber. Hat keine Ordnung, keinen Frieden mehr. Der Geist Gottes ist aber auch ein Bewahrer. Wenn du wirklich Tradition hochhältst, dann halte dich an den Heiligen Geist. Denn der tradiert. Er wird nicht alles tradieren, was dir lieb ist. Deine Kultur und alles, wieso muss das tradiert werden? Aber der Christus wird tradiert. Tradiert ist bekannt, also fortsetzen, wird sich erhalten. Ja. Darum geht es, ein Bewahrer und Beweger zugleich. Oder laut und leise. Ich bin aufgewachsen in Bückeburg, in dieser kleinen Baptistengemeinde, geprägt durch ostpreußische, pietistisch geprägte, quietistisch sonstige Menschen. Alle, die Jesus lieb hatten. Und dann war es immer so, am Anfang, bevor da so es erwecklich wurde, dann war Gebetsgemeinschaft. Ich weiß das noch wie heute. Dann saßen wir da. Es wurde immer stiller. Und als kleiner Junge baumeln die Beine und denkst, was machen die jetzt hier die ganze Zeit? Dann habe ich gemeint, was macht ihr die ganze Zeit? Es ist so still. Kann dann nicht mehr immer beten? So, ich traute mich noch nicht. Ich dachte, man kann auch falsch beten. Habe ich gar nicht gebetet. Ach, sagen wir, wenn es ganz still ist, dann ist der Geist Gottes ganz stark da. Da dachte ich, oh, ist interessant. Ja, so bin ich geprägt. Ich dachte immer, wenn es still ist, ich mag das Quietistische, nennt man das Ruhige. Ja? Ich mag ruhige Frömmigkeit, kontemplativ. Da gehe ich gut drin auf. Ich muss es nicht laut haben. Als ich dann das erste Mal Leute kennenlernte, die aus einer anderen Kultur kamen, also pfingstliche Kultur, und die kamen mit Trommeln und Rasseln und Bum, 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 und da dachte ich, in so einer Versammlung, dann bin ich hinten rein, ich sage, Herr, dir gefällt es hier nicht. Es gefällt dir nicht hier. Mir gefiel es nicht, dem Herrn gefiel es bestimmt. Denn er schaut immer auf die Herzen. Er guckt nicht auf die Lautstärke. Glaubst du denn, dass es zu Pfingsten leise war? Wenn ein Brausen vom Himmel kommt. Schon mal ein leises Brausen gehört? Das war bei uns in der Baptistengemeinde, hieß es, wenn der Geist Gottes ist es wie ein Säuseln eines leisen Windes. Erste Könige 19, Elia. Ne? Das ist auch Gott. Gott kann ganz leise und sanft. Und ich mag das. Und er will uns sogar mit deinen Augen leiten. Er macht nur so. Komm rüber. Ne? Und brüllt uns doch nicht an. Aber Gott liebt es auch, wenn wir ihn verehren, dass wir all unsere Gefühle und alles wirklich mit reingeben und nicht sagen, hör, ich will dich nur mit meinem Denken ganz gezielt ansprechen, sodass du es auch verstehst. Ja. Als wäre Gott ein Vernunftbündel. Gott ist kein Vernunftbündel. Gott ist Leben pur. Er hat mehr Gefühle, als du jemals haben kannst. Er hat Tränen, die du nicht kennst. Er hat eine Liebe, die überfließend ist. Wir haben 3 Kinder. Die sind schnell hintereinander gekommen. Es war auch einfacher dann nachher mit allen Dingen. Aber ich sage mal, am Anfang war es schwierig. Und wir haben versucht, die zu erziehen, wie man das so macht. Und unsere jüngste Tochter war sehr lebendig, Eva. Und die hatte eine Lieblingspuppe. Die war eine Billigpuppe. Wir hatten nicht so viel Geld, haben also billige Ware da gekriegt. Und da fiel immer der Kopf ab. Ja? Der Einzige, der den Kopf heilen durfte, war ich, weil ich wollte ursprünglich Arzt werden. Ich war bei uns immer der Arzt zu Hause. Ja? Salben, Aua, mach gut, das war ich immer. Also ich hörte Eva schreien in ihrem Zimmer. Ah! Ich wusste, der Kopf ist ab. Ja. Man hört es durch das ganze Haus. Und ich hatte ein schönes Arbeitszimmer damals in Hannover und ich wusste, sie kommt gleich reingestippt. Sie wusste eigentlich, wenn die Tür zu ist, darf sie nicht rein. Aber wenn der Kopf ab ist, dann kam die reingewetzt. Egal, ob ich da gerade eine Beichte hatte oder sonst was. Oder in der Meditation, Papa, Kopf ist ab. Ich sage, komm her, Eva. Die musste ich nur raufschrauben. Es war Papa. Und dann kam sie auf meinen Schoß gekrochen, gab mir einen Kuss. Mein liebster Papa. Und ging fröhlich und hoppelte wieder raus. Dann habe ich mir überlegt, hätten wir die Kinder so erzogen, jeden Morgen kommen alle 3, wie die Orgel pfeifen, sind innerhalb von 2-3 Jahren geboren, also ein ziemliches Kaliber da, stehen so, guten Morgen, lieber Vater. Wir ehren dich. Wir preisen dich. Du bist der Beste. Was ist dein Wille? Oh, ich habe ein Zettelchen geschrieben, okay, räum das Kinderzimmer auf, mach das, das ist mein Wille. Ja. Ich hätte sie nie gesehen, abends wären sie wiedergekommen, es war ein guter Tag, wir bedanken uns dafür, entschuldigen uns, wir haben das und das nicht geschafft, aber morgen machen wir es besser. Die kommen jeden Tag und fragen, was mein Wille ist. Sie kommen nie auf meinen Schoß, sie weinen nicht und sie geben mir nie einen Kuss. Das ist manchmal das Verhältnis, was wir Christen haben mit Gott. Ein Arbeitsverhältnis. Gott ist nicht nur Vernunftbündel, er ist nicht nur Wille. Gott ist ein liebendes Gegenüber. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Martin Buber, er ist das ständige Du. Er will mit dir reden. Er will nicht nur dir zuhören, sondern mit dir reden, wenn wir beten. Und der Geist Gottes hilft uns als der Kommunikator dabei. Nun, Personalität und Kraft, ich muss das jetzt wirklich beschleunigen, jawohl. Ja. Also Personalität und Kraft. Viele sagen, ist der Geist Gottes nun eine Kraft? Da steht doch, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Oder ist er eine Person, die man anspricht? Eine Kraft spricht man ja nicht an. Und da stehen in der griechischen Sprache des Neuen Testamentes unterschiedliche Begriffe. Einmal die Dynamis, das ist eine Kraft, die sich nur entsteht in einer Reibung, in einem Miteinander, eine fließende Kraft. Aber es gibt Ischys, eine Kraft, die in dir Wohnung nimmt, gibt es auch. Und es gibt auch den Begriff der Energeia, der Wirkung des Heiligen Geistes. Diese drei Begriffe, es gibt noch ein paar andere, die da verwandt sind, aber das sind die Begriffspaare. Aber es gibt auch Aussagen über den Heiligen Geist, Apostelgeschichte 13 zum Beispiel. Da sitzen die Apostel zusammen, sie beten oder die Jünger beten und sie fasten, sie wollen wissen. Und dann heißt es, da sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Paulus und Barnabas. Hä? Hast du schon mal den Heiligen Geist sprechen hören? Wie spricht er? Wie spricht er dich an? Wie nennt er dich? Darüber wollen wir morgen Nachmittag nachdenken. Es ist wichtig, dass wir das mal ein bisschen auf die Spur kommen. Er ist viel normaler, als du denkst. Um es gleich zu sagen, der Geist spricht deine Sprache. Er gebraucht deine Symbole. Er wird mir zum Heiner. Ich heiße Heiner, ja. Er redet mit mir so, dass ich es empfinden kann. Ich kann das lernen. Wie Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist das Lebenserlebnis hier heute Morgen. Das sind oft zu viel. Ich könnte alles erzählen, die ganzen Geschichten. Aber es ist so spannend, mit Jesus so unterwegs zu sein. Ich war am Schreibtisch, musste noch so viel regeln. Ich war viel jetzt in einer Auszeit. Und dann sagt Gott, ich möchte, dass du jetzt diese Person anrufst. Jetzt. Das mache ich noch da. Jetzt. Jetzt ruf sie an. Dann habe ich geguckt, Telefonnummer, habe ich 4 Telefonnummern. Ruf bitte diese Nummer an. Ich sage, Herr, das ist sie bestimmt. Da ist sie nicht. Das ist Office. Ruf an. Und sie war sofort dran. Und es war wichtig, ich brauchte sie für ein Buchprojekt, für einen Artikel. Und ansonsten kam ich an die Frau gar nicht ran. Sie hat sofort zugesagt. Das ist auch viel einfacher, auf den Herrn zu hören, als ständig rumzuwetzen. Wir haben keinen eiligen Geist, sondern einen heiligen Geist. Wir haben keinen eiligen Geist, sondern einen heiligen Geist. Christus war in der Zeit Gottes. Immer. Kairos, Gottes Zeit. Und das macht das Leben wie ein Fest. Du wirst nicht getrieben. Du wirst geführt. Gut. Also, das alles kommt zusammen. Die anderen Begriffe lasse ich jetzt mal außen vor. Kann man noch weiter drüber nachdenken, wenn man möchte. Personalität und Kraft. Also, Gottes Geist ist sowohl eine Person, sie kann sprechen, sie kann erinnern. Man kann diesen Geist betrüben, um ein paar solche Artikel. Kraft kannst du nicht betrüben, ja. Kraft kann ich erinnern. Das sind personale Begriffe. Deshalb, wenn wir von der Trinität ausgehen, ist es auch normal, so zu denken. Ja. Ich habe heute in meinem Andachtsbuch, ich schreibe, wie gesagt, seit meiner Bekehrung schreibe ich geistliches Tagebuch. Also jetzt seit über 55, seit 60 Jahren fast schon, ja, schreibe ich das. Und dann, ich merke heute, ich habe fast 3 Seiten gebraucht, um mir deutlich zu machen, wen spreche ich denn jetzt an? Du bist immer da, du umgibst mich, du kennst meine Gedanken von fern. Ich habe sie noch nicht aufgeschrieben, du weißt sie schon, Als ich noch im Leib meiner Mutter war, hast du mich schon gesehen. Wer bist du also? Nur im Psalm mal nachzudenken. Ja. Und du liebst mich ohne Ende. Ich kann deine Liebe nicht kaputt sündigen. Ich bin dein Kind. Und das ist der, was der Heilige Geist in uns rein implantiert, wo er uns erinnert, wenn wir uns selbst anklagen, wenn wir uns als Mitarbeiter Gottes bezeichnen, was ja auch biblisch ist, sind Ergeu, wir sind Mitarbeiter Gottes. Aber die Gemeinde ist kein Arbeitslager. Die Gemeinde ist ein Festsaal, wo wir die Gegenwart Gottes feiern. Das ist ein Unterschied. Und wenn dieser Charme, sage ich mal, dieser Glanz, die Herrlichkeit, wo Jesus betet, Johannes 17, als er sich verabschiedet von seinen Jüngern, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Wenn Menschen diese Herrlichkeit, diesen Glanz in unseren Kirchen nicht finden, Mitarbeiter können sie auch woanders werden. Die können auch woanders was Sinnvolles tun. Das ist nicht das Filetstück von Christsein. Das Filetstück von Christsein ist letztlich die Doxologie. Ist die Gemeinschaft mit Christus. Dass Leute geknickt hier reinkommen in Gottesdienst und sagen, schlechte Woche gehabt. Und so gehen raus, als hätten sie einen Cowboy-Film geguckt. Jupsi. Ja, ich bin auferbaut in der Kraft Gottes. Das ist meine Vision von Gemeinde. Oder wo die Gegenwart Gottes ist. In Braunschweig, wo wir sind, wir haben das erlebt in Gottesdiensten, da war das so stark. Die Menschen kamen rein und fingen an zu weinen. Das erste Mal im Gottesdienst. Hochgebildete Leute von den Universitäten, denen war das grottenpeinlich, weil sie spürten, die Gegenwart Gottes ist da. Und die vielen Migranten, ich weiß nicht, wie viel wir da taufen durften in den letzten Jahren, muslimischer Herkunft. Die kamen, die wurden angezogen vom Geist Gottes. Sie kamen und dann kamen sie mit den Übersetzern von, wir möchten diesen Gott kennen, der hier ist. Der ist hier. Und eine Frau, die war noch unten im Eingangsbereich, hat mir erst ein Engel begegnet. Ja, und solche Dinge haben wir alles erlebt. Gott ist lebendig. Und ich wünschte, ich möchte euch mit reinnehmen in diese Dimension und daran erinnern, dass wir das erwarten dürfen. Ich erzähle doch nicht von Wolkenkuckucksheim, sondern vom Himmel, von dem, was Gott uns schenkt. Nun, ich will den letzten Abschnitt kurz machen, weil wir morgen darauf ausführlicher eingehen. Wie wirkt nun der Geist Gottes im Alltag eines Christen? Das theoretische Wissen und Erkennen des Heiligen Geistes ist gegründet in den Erfahrungen und seinen Wirkungen, Diensten und Charismen. Das alles wirkt ein und derselbe Geist. Erstens, Geist Gottes und Reich Gottes, der Umfang des Wirkens des Geistes Gottes. Es ist das Wirken des Geistes Gottes in der Welt, das Wirken des Geistes Gottes in den Gemeinden oder in der gemeindlichen Zusammenkunft. Das Wirken des Geistes Gottes im privaten und beruflichen Umfeld und das Wirken des Geistes Gottes in der Mission. Ich kann auch sagen, in allem Leben ist Gottes Geist aktiv. Das war zum Beispiel ein Manko in der sogenannten charismatischen Bewegung, dass wir immer dachten, die Charismen, wir werden morgen auch darüber sprechen, sind nur für den Auferbauung der Gemeinde da. Als wir in Braunschweig anfingen, dann unter die unterschiedlichen Charismen zu beleuchten und anzuschauen, was ist das eigentlich? Wir haben da viel Lehre reingebracht, die Leute gesammelt und haben richtige Dienstgruppen gegründet. Zum Beispiel prophetische Gruppen, die mit prophetischen Gaben dienen. Ja. Und einer, der das geleitet hat, der wusste, als er am Anfang drin, der wusste noch gar nicht, dass er prophetisch begabt ist. Der ist erst mitgekriegt, auf einmal, ach, jetzt geht mir das, ach, das ist mit mir los, ach so. Und ich merkte, er war stark begabt. Dann habe ich ihn gefragt, ob er die prophetische Mannschaft leiten würde. Er hat auch eine Leitungsbegabung. Und er ist leitender Ingenieur bei VW in der Entwicklung. Ich so, eigentlich müsste VW dir jetzt auch noch eine Gehaltszulage geben, weil du hast ja eine prophetische Antenne. Das haben ja andere vielleicht nicht so. sagt er, meinst du, dass man das im Beruf mitnehmen darf? Ich sage, was heißt mitnehmen? Willst du das abschalten? Du kannst doch nicht sagen, Charisma bleibt draußen, ich gehe arbeiten. Wenn du ein Charisma der Barmherzigkeit hast, das kann man vielleicht länger vermitteln. Ja? Charisma der Tränen. Ich werde morgen über die Charismen sprechen. Oder der Offenbarungen, der Seelsorge. All diese wunderbaren Gaben, die Gott in uns wirkt, dass sie zum Einsatz kommen. Und wie das eine Freude ist, das zu erleben, wie Leute in ihrem Platz finden. Auch das ist wichtig. Also überall, besonders wenn wir im evangelistischen, missionarischen unterwegs sind. Ich habe gestern mit Leuten gesprochen, einige werden die Ignis-Arbeit kennen. Ist die bekannt hier, die Ignis-Arbeit? Ja, und ich begleite den Vorstand dort und ich fragte so, wie das ist, worin sie sich dann unterscheiden konkret in ihren Beratungen, die sie anbieten. Und dann sagten sie, ja, es ist also eine christlich-psychotherapeutische Arbeit. Und sie sagten, bevor ein Klient zu uns kommt, beten wir immer. Und wir bitten um Offenbarung. Wir hören uns von Ordnern alles genau an, mit ganzem therapeutischen Besteck, was man so braucht, nach Psychologie her. Aber wir haben immer die Antenne mit Gott dabei. Das macht einen Unterschied aus. Ja. Und Gott gibt manchmal die richtigen Fragen. Oder in der Mission. Ich will euch noch ein schönes Beispiel, es erfrischt zum Beispiel. Ein Freund von mir, der war viele Jahre Präsident im Baptistenbund in Frankreich. Daniel Lermenot. Und er erzählte, dass sie eine Gemeindegründung hatten, eine neue Gemeinde gründen wollten, in der Nähe in Nordfrankreich von Lille. Dort. Und es war eine Gruppe von älteren Damen und ein junger Mann. Das war die Kernmannschaft. Die trafen sich dann in so einer Kneipe in dem Ort, so wie man das macht. Man trifft sich nicht unbedingt in der Kneipe, aber kein anderer Versammlungsraum. Und da konnten sie sich in so einem Hinterraum treffen, haben sich zum Gebet und Bibellesen getroffen, den Ort gesegnet. Und eine der älteren Damen, so berichtet er dann, hat eine Offenbarung, ein prophetisches Wort. Sie sagt, ich sehe immer einen weinenden Mann. Und ich glaube, der ist irgendwo in der Straße hier. Der ist offen für Jesus. Und dann haben sie den jungen Mann gesagt, du bist gut zu Fuß, wir beten hier weiter, such diesen Mann. Haben sie ihn ausgesandt sozusagen. Der Wetzler flitzt durch die Straßen und guckt, und wo weint hier jemand? Weint keiner. War schon ganz entsetzt. Naja, man kann sich auch mal irren. Und dann sieht er am Rand eines Waldes noch ein Häuschen, sagt, da gehe ich da und laufe noch hin. Vor dem Haus steht eine weinende Frau. Sagt er, naja, ist wenigstens was Weinendes. Ja. Sagt, kann ich Ihnen helfen? Dann zeigt die auf dem Wald, mein Mann, der nimmt sich das Leben. Der junge Mann ist ganz entsetzt, rennt in den Wald und sieht den Mann, wie er gerade sich erhängen will. Fängt ihn ab und der Mann wird sauer und schreit ihn an. Was betest du dir ein? Und so. Ist ja klar, wenn man sich durchringt und dann kommt da so ein junger Mann und fängt einen auf. Ne? Versaut einen die ganze Sache. Und er sagt dann, Jesus hat mich gesandt. Jesus liebt dich. Und dann sagt er, Jesus liebt mich? Warum bin ich dann blind? Die Geschichte war folgende. Er war erblindet durch einen Arbeitsunfall. War ein Mann im besten Alter. Und er hat seiner Frau gesagt, ich kann das nicht ertragen. Ich werde mir eines Tages einen Strick nehmen und ich gehe in den Wald und erhänge mich. Da wirst du mich nicht dran hindern. Und das ist natürlich für die Frau auch fürchterlich gewesen, diese Vorstellung. Er sagte, es ist schlimm, ich nicht sehen können. Und er sagte, also, ich kann nicht sehen. Und er dachte immer, Jesus, du kannst ihn doch sehen machen. Im Namen Jesu, mach, dass er sehen kann. Auf einmal kann er sehen. Wir waren beide erschrocken. Was ist das? Sie können sehen? Ja, ich kann sehen. Jesus hat das gemacht. Dann wetzten sie zur Frau und sagten, was passiert? Sie waren sprachlos fast. Vor Glück. Ja, bleibt es? Ja, es bleibt. Ja. Und ist eine wahre Geschichte. Und dann hatten sie etwas Aufwind in der Gemeindegründung, in dem kleinen Ort. Das hat sich nämlich rumgesprochen, was Jesus getan hat. Also die Charismen der Heilung zum Beispiel sind auch besonders in der Mission aktiv. Aber nicht nur. So könnte man viele Beispiele erzählen. Das Werk Gottes in den Menschen, auch da werden wir morgen früh Vormittag besonders den Schwerpunkt setzen. Wie kommt denn jetzt Christus in uns rein? Wie geht das denn? Wir müssen ihn einladen. Der Heilige Geist zieht uns sozusagen immer zu Jesus hin. Er gibt uns Überzeugung. Du kannst so viel lesen und nachdenken. Wenn der Geist nicht zieht, wirst du das nicht mitkriegen. Wenn du betest für Menschen, bete dafür, bleib dran, die Gebete sind Gold wert. Hör nicht auf, für deine Familienangehörigen zu beten. Es kommt der Tag, wo die Frucht aufgeht. Ganz gewiss. Ich weiß, ich habe für meinen Schwager, einen meiner Schwager, der ist Physiker und der hatte immer so Probleme mit dem Glauben und diesen ganzen Dingen. Der hat uns zusammengeredet, der kann argumentieren ohne Ende. Und irgendwann haben wir gesagt, wir müssen beten. Ganz lieber Mann. Ja. Und er war auch nicht böse, er war nicht gegen uns. Er sagt, ich kann nicht glauben. Ja. Ich sage, du musst das der Herr machen. Und dann war er schon so weit, sagt er, wenn ich mich mal bekehre, dann möchte ich, dass du mich taufst. Also ich sollte ihn dann taufen. Ich sage, gut, mache ich, aber dann musst du erst mal bekehren. Ja. Das ist ja nur der Anfang. Ne. Und eines Tages dachte ich, ich glaube, er ist soweit. Ich rufe ihn an. Und da war es wieder der Geist Gottes, sagt, nein, warte. Ich weiß noch genau, das war auf dem Hauptbahnhof in Fulda. Ich sage, warum soll ich warten? Wirst du gleich sehen. Telefon klingelt, Jürgen ist dran, mein Schwager. Heiner, ich bin soweit. Ich habe mich entschieden. Ich will mit Jesus leben. Ich möchte, dass du mich taufst. Bist du bereit? Ich sage, yes! Und dann, es war wunderbar, er hatte eine Taufe, das war eine große Freitaufe mit ganz vielen jungen Leuten und er als fast 70-Jähriger damals stand dann da schon und gab so ein starkes Zeugnis als Physiker. Ja, dachte, ich verstehe nicht alles, aber die Quantenphysik ist auch schon ein Thema für sich, meint er dann. Aber Gott ist das Größte, was es gibt. Und ohne Jesus will ich nicht weiterleben. Und heute, wenn ich in sein Haus komme, der ist der Evangelist schlechthin. Die Tür ist kaum auf. Also, ich muss dir mal erzählen, das und das und das. Und wie gehen wir da weiter? Und was können wir machen? Er redet von morgens bis abends von Jesus. Er ist so erfüllt von Jesus. Das ist wunderbar. Lange dranbleiben. 40 Jahre beten. Blumhardt, vielleicht kennen einige den Namen, lutherischer Pfarrer, der hat einen sehr, sehr guten Freund. Und er hat immer gebetet, hoffentlich kommt er zum Glauben an Jesus. Und er kam nicht. Blumhardt hat bis zum letzten Atemzug für ihn gebetet. Dann starb Blumhardt. Und bei der Beerdigung von Blumhardt hat er sich bekehrt. Gott hört Gebet, glaub es mir. Ja, bleib dran.